der Podcast.
Folge 192, der Jahresrückblick 2025, Teil 5.
Hallihallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres Jahresrückblickes hier bei Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Es neigen sich nicht nur die Folgen unseres Jahresrückblicks dem Ende entgegen, sondern auch die Buchstaben, die wir zu verteilen haben. Und wen meine ich mit wir? Ich meine den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, okay. Also, für die anderen Folgen nicht gehört haben, ich erkläre das kurz. Wir werden alphabetisch das Jahr abarbeiten mit jeweiligen Ereignissen zum jeweiligen Buchstaben und dann am Ende die Prognosefragen auflösen, die wir uns im letzten Jahr gestellt haben. Jeweils 2 pro Folge, was insgesamt 10 Fragen macht bei 5 Folgen. Aber kommen wir zum ersten Buchstaben dieser Folge und das ist der Buchstabe U. Ich würde jetzt mal beginnen und zwar, ich habe lange überlegt mit Un, dann fiel mir ein Unwort des Jahres, aber es wird auch das nächste Jahr und dann habe ich einfach Unrumpf des Jahres gewählt.
Schon
Unrumpf
wieder?
Des Jahres. Ja, Unrumpf des Jahres, weil das ist für mich, besser kann man Donald Trump nicht beschreiben, wobei ist er ja der Unrumpf des Jahrzehnts, aber mehr ist mir bei U nicht eingefallen und das ist ja dann auch sozusagen, je näher man dem Schluss kommt, man muss es ja auch nicht, ich habe es deswegen genommen, weil du dich so über dieses Wort gefreut hast, als ich es vor 5 Folgen oder so das erste Mal erwähnte im Podcast. Vielleicht, es ging mir, glaube ich, mehr darum als um Donald Trump, aber auf jeden Fall für mich der Buchstabe U, Unrumpf des Jahres.
Ja, das ist doch schön. Wie gesagt, kann man immer, so, man hofft ja immer, sowas verbreitet sich weiter.
Mhm.
Unrumpf des Jahres, denn mehr kann man, ja, es passt halt genau. So, ich, auf der Suche nach U, wenn man zum Beispiel da auf die Suche geht, in der, also beim Autokennzeichen gibt es ja eigentlich jeden Buchstaben solo, also B heißt Berlin, D heißt Düsseldorf und so weiter. Bei U gibt es das nicht. Albernerweise.
Stimmt. Die einzige Stadt mit U, die mir jetzt ein. Also, nee.
Ja, sag's.
Nee, warte mal, Ulm ist, Ulm hat kein U, ne?
Nein, hat UL.
Ja.
Das Absurde an Ulm ist, die könnten ja sowohl U haben, als auch den ganzen Namen ULM.
Stimmt.
Aber die haben sich für den, sozusagen für den Unrumpf entschieden, nämlich UL.
Ah ja, damit sind wir auch bei Ulm. Wie viel Einwohner hat Ulm?
Ulm hat ungefähr, weiß nicht, wenn ich es jetzt schätzen würde, so viel wie Heilbronn, also 130.000 etwa.
200.000, also sie hätten mehr als nur das Recht, einen Solo-Buchstaben zu tragen.
Also, achso, du meinst den Landkreis noch mit dabei, den Alb-Donau-Kreis. Genau, das, na, es gibt halt nichts anderes, nichts Größeres, aber genau. Die nehmen Ulm und das nur so als kleines Giveaway während dieses Us. Eigentlich ist
130,
Ulm,
du hast recht.
Beziehungsweise das Ulmer Münster mein U. Warum? Weil es bis dieses Jahr, bis letztes Jahr, die höchste Kirche der Welt hatte. Schon immer. Ja? Also das ist ja bekannt, steht ja in jedem Guinness-Buch. Und jetzt muss man es umschreiben, weil der Bau der Sagrada Familia in Barcelona, der ja auch schon so ein bisschen Kölner Dom, Berliner Flughafen-Dimension angenommen hat, jetzt irgendwie so weit vorangeschritten ist, dass diese 162 Meter übertroffen sind. Also der ist noch lange nicht fertig, aber eben höher als Ulm.
Also das heißt, das Ulmer Münster galt immer als der größte Sakralbau aller Zeiten?
Ja, aller Zeiten ist ja immer Quatsch. Denn
nein,
Zeiten,
also jetzt, jetzt aktuell, was ja Quatsch ist, weil der Trump Tower ist ja höher.
So gesehen muss die Sagrada Familia auch noch ein bisschen weiter bauen. Ja.
Genau. Gut, sehr schön.
Ja, was hast du? Du hast ja den Anfang gemacht. Dann mache ich weiter mit dem Wort V.
Nee, dem Buchstaben V.
Dem Buchstaben V. Siehst du, ich bin schon ganz nach 4,5 Folgen mit dir ist man wirklich auch zu nichts mehr zu gebrauchen.
Das sagt meine Frau auch immer.
Da möchte ich über Vorbilder sprechen, denn ähnlich wie du gesagt hast, so ein bisschen privat, wer einen bewegt, auch Leute, die in dem Jahr gestorben sind, gibt es immer, die einen so bewegen. Und da gibt es 2 und über die haben wir ja auch jeweils dann, als es passierte, auch ausführlich gesprochen, von denen, also 2 Kollegen, die ich leider nicht kennengelernt habe, aber der eine ist Dieter Süverkrüpp.
Genau.
Der ist im März gestorben, ein Liedermacher und Kabarettist, von dem man sich auch vieles bei YouTube anhören kann. Wirklich sehr hörenswert.
Was übrigens total lustig ist, ich sortiere gerade mein Büro um und habe so alte CDs gefunden, unter anderem Süverkrüps Hitparade. Den muss ich mir mal noch, weil also eine CD digitalisieren ist jetzt übertrieben, aber ich ziehe mir das gerade alles auf Festplatte, weil das auch nur eine gebrannte CD ist, die ich damals von der Uni, von meinem Uni-Professor, der übrigens Dieter Süverkrüp persönlich kannte, bekommen habe. Und das muss ich mal gerade digitalisieren. Fällt mir nur gerade auf. Egal,
ja,
weiter.
Ja, also hör mal rein. Und der hat auch sehr hörenswert ein Lied über den damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke gemacht, der aus dem bekannten Sauerland stammte. Da kommen nur die besten Leute her.
Genau.
Und das Lied hieß Kinderchor auf einem sauerländischen Zwergbahnhof.
Genau.
Und ich fand das Lied so genial. Ich habe da irgendwie mal eine CD-Sammlung bekommen und das rauf und runter gehört. Und bei dem Lied bin ich stehen geblieben und habe gedacht, das will ich auch schreiben. Also ich habe dann im selben Metrum was geschrieben, hab's dann auf diese Melodie zu singen versucht und hab dann aber gedacht, nee, ich mache jetzt eine eigene Melodie, aber sozusagen so bin ich da rangekommen.
Das nennt man übrigens einen Schimmel haben.
Genau. Das Schimmel bedeutet auch notfalls auch einen sinnlosen Text, also
genau.
wo aber klar ist, die Betonungen müssen hier rauskommen.
Genau.
Das hat
genau.
man früher vor allem gemacht, als es noch keine, nicht so einfach war, Demo, also was weiß ich, da hat ein Texter einem Komponisten diesen Schimmel geschrieben. Nee, umgekehrt. Der Komponist hat gesagt, ich habe die Melodie. Lieber
genau.
Texter, schreibt damals was drauf. Und man konnte noch keine MP3s aufnehmen vor 100 Jahren. Und auch andere Tonträger waren zu teuer, sodass der Texter dann genau wusste, aha, so muss es Metrum sein. Ja. Und
genau.
du hast recht, so ähnlich ist es bei mir auch passiert. Und ich habe dann eben ein Kinderlied über 2007 damals war das.
Und Heinrich Lübke ist doch der, den Sie jetzt vor der CDU-Parteizentrale als Statue dahingestellt haben. Ne?
Ja. Fast.
Wobei ich gar nicht weiß, ob das Ding jetzt noch steht, aber heute am 4. Januar 2026.
5.
Ja. 5. Ach ja, Mensch, übrigens, bloß mal so, 5. Januar, genau, danke, dass du das hast. Heute wäre mein Vater 70 Jahre alt geworden, tatsächlich.
Herzlichen Glückwunsch, ja.
Ja. Weißt du, wer heute auch noch 70 Jahre alt wird? Frank-Walter Steinmeier, die sind nämlich exakt am gleichen Tag geboren. Mein Vater und Frank-Walter Steinmeier. Heißen mal Frank-Erich Hengstmann und Frank-Walter Steinmeier. Es ist die exakte Buchstabenfolge, also die exakte Schimmel, es ist der gleiche Schimmel. Frank-Walter Steinmeier, Frank-Erich Hengstmann. Also Steinmeier hat eine Silbe mehr, aber die Buchstabenanzahl ist gleich. Die sind beide am 5. Januar 1956 geboren, allerdings in unterschiedlichen Teilen Deutschlands.
Mhm.
Wobei
also
damals die Mauer ja noch nicht stand. Nee, die Mauer stand damals noch nicht und ich sag mal so, mein Vater war etwas agiler.
Ja. Sogar noch zum Schluss.
Dein zweites Vorbild, weil du sagst zwei?
Genau. Ich habe dann eben dieses Lied geschrieben da dachte ich mir, über wen schreibt man ein Kinderlied? Natürlich über die siebenfachste Mutter aller Zeiten, über Ursula von der Leyen, die man ja heute noch kennt. Die war damals Familienministerin und die hat ja, das hat mich damals auch gestört, diese Ideologie gehabt, ja, mehr Kinder und die Leute ohne Kinder sollen bestraft werden. Sie ist ja dann, trotzdem hat sie ja was Bleibendes geschaffen, nämlich das Elterngeld, selbst bei allen Mängeln, die das hat. Hat es ja dann da wirklich auch zu dem Erfolg geführt, den es brachte, nämlich die Geburtenrate ist leicht angestiegen. So, das ist also mein, der eine, ja, der mich auch zu diesem Lied, das lange Zeit in meinem eigenen Programm mein Lieblingslied war. Und der andere Kollege ist aus Amerika, Tom Lehrer, der ist im Juli gestorben.
Genau.
Auch von dem kann man sich vieles anhören. Der reimt perfekt, der spielt ganz tolle Melodien und dazu kam, dass mich immer beeindruckt hat, der hat so kurze Lieder gemacht. Ja, also einfach alles in 2 Minuten gesagt und wirklich alle Aspekte abgedeckt.
Wobei, der Weltmeister darin mit sogenannten Lapsus-Lieder ist ja Marco Tschopke, das muss man
ja sagen. Ja, aber da ist ja nichts drin. Das ist ja alles
genau.
So dieses, man will ja so ein Lied auch genießen und dann fängt er das an und ach ja, das war's. Auch sozusagen immer mit so einer Art Unpointe aufhören und so. Das macht man vielleicht einmal im Programm, aber wenn man das ganze Programm macht, ist es auch jetzt nicht so. Nicht so ein großes Vergnügen, aber nee, Tom Lehrer wirklich beeindruckend.
Genau.
Und auch da gibt es ja den großen Streit zwischen Tom Lehrer und Georg Kreisler, wer das Lied mit den Tauben im Park, also Poisoning Pigeons in the Park, geschrieben hat. Das ist ja sogar noch Entenhausen, also Alliteration, wobei die Lieder an sich relativ unterschiedlich sind. Also die Idee ist die gleiche, aber die Ausschmückung mit Gags, mit Zusatzgags ist doch anders und da ist, finde ich, das Lied von Tom Lehrer noch eine Stufe origineller und lustiger und böser,
genau.
Muss man sagen.
Ich habe jetzt, ich habe für mein aktuelles Programm, also was ich mit meiner Frau und noch zwei weiteren Damen spiele, Ja Schatz, habe ich ein Lied der Ärzte quasi neu komponiert. Es gibt ein Lied der Ärzte, das heißt WMMW, also die Ärzte haben immer so kryptische Titel, WAMMW, also wenn alle Männer Mädchen wären. Genau, und das endet halt, also die Welt wäre besser, sie wäre friedlicher und so. Das habe ich halt umgeschrieben. Und endet aber mit der Schlussbeamte, die habe ich allerdings auch übernommen. Allerdings komplett neuer Text, komplett neu komponiert. Wenn alle Männer Mädchen wären, dann wäre die Welt perfekt und so weiter. Ich meine natürlich alle Männer, außer mir. So, kommen wir zu meinem V.
Ja.
Und zwar vorheriger Bundestag. Warum, es gibt ja in jedem Jahr irgendeinen vorherigen Bundestag, aber in diesem Jahr war, das war ein Riesenaufreger. Es war ein Riesenaufreger, dass Friedrich Merz den alten Bundestag hat zusammentreten lassen. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, okay, den hat er jetzt zusammentreten lassen. Nein, er hat sie nicht also zusammentreten lassen von Schlägern, sondern er hat einfach den alten Bundestag nochmal tagen lassen, weil er wusste, dass er mit dem neuen Bundestag, und da komme ich bei meinem nächsten Buchstaben drauf, der dann auch eine böse Sache gemacht hat, dass dieser neue Bundestag nicht die Zweidrittelmehrheit, die er braucht, um sein Sondervermögen im Grundgesetz verankern zu lassen, hat ja quasi den alten Bundestag noch einmal tagen lassen und die haben dann dieses Sondervermögen beschlossen. Das heißt, du kannst ja jetzt in Bundesregierung das eigentlich nicht mal vorwerfen, auch dem jetzt im Bundestag nicht, weil die haben es nicht beschlossen. Das war der alte Bundestag, der damals Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt hat.
Ja, und Merz hatte sich ja noch vor der Wahl, also das kam später raus, noch vor der Wahl bei einem Ex-Verfassungsrichter erkundigt, ob das erlaubt sei. Weil er nämlich vor der Wahl natürlich gesagt hat, nein, 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 die Schuldenbremse bleibt und alles wird bleiben sparsam.
Und du, er hat die Schuldenbremse nicht angefasst.
Ja, aber es wird auch sowas, wie es dann gab, nicht geben. Das war ja in der Diskussion. Ja, Sondervermögen, wie es dann genau gelöst wurde mit sozusagen einem Hybrid aus, das eine ist ein Sondervermögen, das andere ist eine Schuldenanhebung oder Obergrenzenaufhebung. Und das hat er sich quasi durch einen Experten, der selber dem Verfassungsgericht jahrelang angehört hat, Udo Di Fabio, attestieren lassen, dass das geht. Und das stimmt ja auch.
Das ist ein entfernter Verwandter von Fabio Di Masi? Egal.
Ja, doch, kann man wahrscheinlich so sagen, weil alle Italiener miteinander verwandt sind.
Natürlich. Du weißt auch, warum die Italiener alle so klein sind, ne?
Ja, ich glaube, den Witz haben wir hier schon 3.000, 4.000, 5.000 Mal erzählt, muss man sagen.
Okay, dann weiter.
Aber er ist trotzdem gut.
Das stimmt, aber hochrassistisch.
Immer wenn es gegen Italiener geht, ist es gut, ja.
Genau.
Ich hoffe ja, dass die Italiener 2026 es schaffen, nach 12 Jahren Absenz sich auch mal wieder im Nachgang in der Relegation für die WM zu qualifizieren. Kleiner Seitenhieb.
Auch schön, oder?
Kleiner Seitenhieb an der Stelle, sie sind noch nicht qualifiziert.
Wow.
Ja, aber was wollte ich sagen? Der hat sozusagen insgeheim vorbereiten lassen, diesen Fall, der dann eintrat, aber vorher vor der Wahl. Und das kann man ihm wirklich vorwerfen. Aber andererseits ist er auch der erste und einzige Kanzler, der jemals ein Wahlversprechen gebrochen hat, noch bevor er im Amt war. Das ist auch
bemerkenswert. Er ist auch der erste und einzige Kanzler, der, da kommen wir gleich bei meinem Buchstaben W zu, und er ist auch der erste und einzige Kanzler, der es geschafft hat, der unbeliebteste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, zumindest laut einiger Umfragen, auch 2 Monate bevor er im Amt war. Aber egal. Ja.
Gut.
Kommen wir zum nächsten Buchstaben, kommen wir zum W? Ich denke schon.
Ja.
Was hast du bei W?
Da habe ich Oscar Wilde.
Oh, schön.
Oscar Wilde, dieses Jahr 125. Todestag, viel zu früh gestorben. Toller Autor, wenn man sagen würde, in puncto Theater ist er wahrscheinlich, könnte man sagen, mein Lieblingsautor. Ich habe auch selber schon 2 Stücke von ihm gespielt mit meinem Theaterverein. Das war Ernst sein ist alles und Ein idealer Gatte. Und Ernst sein ist alles ist wirklich sozusagen die Komödie schlechthin für mich.
Genau.
Toller Wortwitz, auch in der Übersetzung wirklich genial.
Von wem?
Weiß ich nicht. Und
okay.
Es hat einen Grund, weil das war eine witzige Begebenheit. Also wir haben damals so noch gearbeitet mit so Kopien, weißt du, so von irgendwelchen Büchern haben wir als PDF irgendwie verschickt, musste sich jeder ausdrucken. Und irgendwie kam es dazu, dass eine Kollegin aus unserem Verein dann während der Proben immer sozusagen den Text leicht anders sagte, als wir ihn mitlasen, während sie das sprach. Und das stellt sich raus, sie hatte einfach eine andere Version. Aber es passte natürlich trotzdem. Oder war irgendwie, haben wir uns überlegt, genau. Ja, die Formulierung finden wir jetzt doch besser, dann nimm doch die. Und war ganz witzig, bis man das sowas überhaupt rausfindet. Und Oscar Wilde war ja homosexuell. Und es war wirklich eine tragische Geschichte, weil er hatte einen Liebhaber aus besseren Kreisen und dem sein Vater hatte was dagegen. Und hat den dann sozusagen dem Sohn oder hat den dann den Sohn weggenommen sozusagen oder seinen Sohn abgeschirmt dagegen. Und Oscar Wilde ließ das nicht auf sich sitzen und hat sozusagen, da gab es also eine Verleumdungsklage gegen diesen Vater, ja, der behauptet, ich sei homosexuell, und das Gericht hat es dann quasi ja, untersucht oder was auch immer und hat eben rausgefunden durch Zeugenaussagen anderer Leute, die auch teilweise bezahlt waren, dass, also sozusagen, es war ein Verleumdungsprozess, und dem schloss sich dann dummerweise halt dieser Homosexualitätsprozess an. Also wirklich widerlich, und er war dann auch ein paar Jahre, Ende des 19. Jahrhunderts, ich weiß nicht, okay. Jahres 95, ja. Glaube ich, und er ist ja dann auch 1900, da war er schon wieder draußen, aber ist gestorben, weil, und er hat auch nichts mehr geschrieben. Also das war richtig so ein Ereignis, kann ich mir auch, naja, kann ja auch nachvollziehen. Der war noch keine 50 und ist einfach gestorben. Und der, in diesem Jahr kam er nochmal in die Schlagzeilen. Warum? Weil ihm diese Londoner Bibliothek, die es damals schon gab, also damals hieß es, Straftäter haben keinen Zutritt, und er kriegte einen Bibliotheksausweis, der auf ihn jetzt wieder zugelassen war. Also er dürfte die Bibliothek jetzt endlich wieder betreten, wenn er nicht gestorben wäre.
Gut, er wäre dann zumindest auch sehr ruhig, das muss man einfach sagen. Okay, mein W ist tatsächlich weißer Rauch. Ja, es ist ja in diesem Jahr sehr schnell weißer Rauch aufgestiegen bei der Papstwahl, aber über den Papst haben wir ja schon gesprochen. Deswegen sage ich, es gab das erste Mal bei einer Wahl zum deutschen Bundeskanzler, gab es einmal schwarzen Rauch. Das haben wir ja auch noch nie gehabt, und dass es ausgerechnet Friedrich Merz trifft, ist natürlich mehr oder weniger, es war klar, wen, also ist ja logisch, also wen überhaupt, also selbst Olaf Scholz hatte ja einen höheren Amtsbonus vorher, also das, also wie heißt denn das? Vorschusslorbeeren, so, ja, mit Friedrich Merz, also daran sieht man mal, und ich schwöre nach wie vor, es war definitiv keiner von der SPD.
Ach, das ist doch Quatsch. Also die so eine Kanzlerwahl trifft ja auch denjenigen, in dem Fall den designierten Vizekanzler, der ja auch einige Leute vor den Kopf gestoßen hat. Er hat die Saskia Esken abgesägt und hat auch sozusagen gesagt, frische Gesichter sollen in die Regierung. Dagegen kann man ja nichts haben. Nur, warum ist er dann dabei?
Genau.
Und zweitens eben so frische Gesichter wie Rehm Alabali Radewan, von der man, wie gesagt, zum Glück noch nichts gehört hat.
Jemand weiß jetzt, wie man diesen Namen ausspricht, und versucht ihn jetzt in jeder Podcast-Folge mindestens dreimal unterzubringen.
Ja, also, weißt du, solche Leute, was taugen die denn gegenüber zum Beispiel anderen, die da, gut, die früheren, ja, Hubertus Heil und so weiter, naja. Ist auch jetzt nicht schade drum. Aber also natürlich gibt es auch auf SPD-Seite Gründe, den Klingbeil, also oder die Regierung nicht, zumindest eben erstmal ein bisschen vor den Bug zu schießen, ja.
Genau.
Insofern kommen diese fehlenden, das waren 18 Stimmen, die gefehlt haben, sicher aus beiden Fraktionen. Das kann man, das ist selbst statistisch ist es absolut unmöglich, dass 18 nur aus einer Fraktion kommen.
Okay.
Naja, aber weißer Rauch, was hat der weiße Rauch natürlich? Zwei Tage später hat der weiße Rauch ja geklappt beim Papst.
Genau.
Der hat allerdings 3 Wahlgänge gebraucht und trotzdem weniger als ganz viele seiner Vorgänger.
Ja, und darum gilt ja sozusagen auch dieses, wie soll ich das jetzt sagen? Also ist dieser eine Wahlgang von Friedrich Merz, den er braucht, also diese 3 Wahlgänge, die Papst Leo XIV. Gebraucht hat, sind ja wesentlich euphorischer aufzunehmen als dieser eine Wahlgang, also diese 2 Wahlgänge, die Friedrich Merz gebraucht hat. Das ist ja quasi Peinlichkeit hoch 17, das muss man ja einfach mal sagen.
Ja, so kann man sagen, aber wie viel war's?
Aber auch das, auch daran wird sich ja irgendwann keiner mehr erinnern. Das darf man, dem darf man sich ja sicher sein.
Ja.
Genau.
So, dann kommen wir zum schwierigsten Buchstaben. Und ich habe ja tatsächlich, und ich habe es hinterher gemerkt, ich habe Leo den 14. ja schon verschossen bei L. Hätte ich ja auch bei X verschießen können.
Gut.
Aber ich habe mich dann für den XXL-Bundestag entschieden, der jetzt Geschichte ist. Also
genau.
2025 wurde der erste Bundestag seit 50 Jahren gewählt, seit 1976, der nicht größer ist, als er im Wahlgesetz vorgesehen ist, weil es damals zuletzt keine Überhangmandate gab und danach immer und seit 2013 dann sogar noch Ausgleichsmandate obendrauf. Und bis zuletzt waren es ja 732 und zu Beginn der Wahlperiode sogar 735, hatte verschiedene Gründe, und das war auch einfach zu viel, und durch die Ampelkoalition, das geht eben auch nur dann, also viele Dinge gehen nur dann, wenn die Union mal für eine Millisekunde lang nicht mitregiert, weil ja diese CSU immer sagt, nein, nein, wir sind ja was Besonderes, und das wurde ja dann sogar vom Bundesverfassungsgericht 2024 bestätigt, weil in dem Wahlgesetz wäre ja noch drin gestanden, es gibt keine Grundmandatsklausel mehr. Und dann haben die CSU und die Linkspartei in großer Einigkeit geklagt, und die Verfassungsgerichtspräsidentin damals, Doris König, also Vizepräsidentin, sagte, ja, also es gibt ja die CSU, und die muss unbedingt in den Bundestag kommen, wenn sie unter 5% liegt durch diese Direktmandate. Also das war eine Lex CSU, die dann aus Karlsruhe noch in dieses Bundeswahlgesetz
zurückkam. Das haben sie auch genauso begründet, ne?
Ja, also wenn man die Urteilsbegründung, da gibt's das, die wird ja erstmal mündlich vorgetragen und dann war schriftlich nachgereicht, ausführlicher, aber es reicht, wenn man sich das Video von der Urteilsbegründung anguckt, das ist wirklich gruselig, wie arg die sich da an Markus Söder ranwanzt.
Vielleicht hat er ihr eine Wurst versprochen, man weiß es nicht.
So hingehalten. Ja, das kann sein.
Ja, mein du kleines Verfassungsrichterchen, nimm. Okay, ja, widerlich, aber schön, dass der Bundestag jetzt endlich irgendwie bezahlbarer, egal. Wir werden sehen. Mein X, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das X-te, XXL so. Ich habe tatsächlich Xi Jinping, der ja in einigen deutschen Transkriptionen, ich glaube sogar in der offiziellen vorne mit X geschrieben wird, den kann man ja nehmen. Und
der ist witzigerweise, auch wenn man die Liste der chinesischen Staatschefs der Volksrepublik nimmt, tatsächlich auch der 11.
Ach, ist ja cool.
Ja.
Sehr schön. Ja, nein, aber er ist für mich der Vorzeigediktator des Jahres 2025 gewesen, weil keiner so unangreifbar, so fest im Sattel und so. Also ich meine, der hat, also es geht ja bei Xi Jinping, der hat ja Putin so sehr an seiner Brust, um ihn zu säugen. Also Trumps sämtliche Bemühungen gehen ja eigentlich nur in eine Richtung, nämlich Putin aus den Fängen von Xi Jinping zu befreien, damit er ihn ausbeuten kann. Und aber das lässt Xi Jinping noch nicht zu, und Xi Jinping wartet natürlich auch drauf, was wird jetzt direkt aus der Ukraine werden, damit er den gleichen Stellungskrieg in Taiwan machen kann. Wobei ich persönlich glaube, und ich glaube, da stimmen mir auch alle zu, wenn Ping wirklich der Meinung ist, über Taiwan herzufallen, wird sich das nicht 3,5 Jahre hinziehen wie in der Ukraine.
Ja, also da will man gar nicht dran denken oder darüber nachdenken, was da kommen könnte. Das ist chinesische Staatsdoktrin, dass das ein Land ist, und die erkennen das ja einfach nicht an. Und schlimmerweise machen ja alle Länder der Welt mit. Es gibt nur noch so ein paar Inselstaaten, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan haben. Ja, obwohl es ja eins der wichtigsten, sozusagen wirtschaftlich wichtigsten Länder Asiens überhaupt ist. Eins der demokratischsten, freiesten Länder der Welt, ja, weil sie genau wissen, wie es andersrum ginge. Sicherlich mit einer Bevölkerung, die sehr verteidigungsbereit wäre, aber man bräuchte die Unterstützung der USA. Und es gab unter Joe Biden und den Vorgängern gab es immer auch die Drohung, da selbst mit einzugreifen, wenn die Chinesen das Land überfallen. Das kann man natürlich jetzt nicht mehr so ernst nehmen. Ist schlimm.
Naja, aber da Trumps Interessen ja wirklich ausschließlich wirtschaftlicher Natur sind, ist natürlich das Interesse, Taiwan als eigenständiges Land zu erhalten, schon irgendwie noch da. Das ist so das Einzige, worauf ich so ein bisschen hoffe.
Ja, also wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr so glücklich damit nicht befassen müssen.
Das wäre sehr schön, wenn ich wieder irgendeinen krumm X-Dings habe. Kommen wir zu einem nicht weniger komplizierten Buchstaben, nämlich zum Y.
Und da gehen wir nur ein paar Kilometer weiter, nämlich nach Südkorea. Da habe ich den Namen Yoon Suk-yeol. Das ist
dieser Irre, ne?
Dieser irre Ex-Präsident, der Ende 24 einfach über Nacht mal so den Ausnahmezustand ausgerufen hat, weil...
Und zwar einfach nur, weil er Bock hatte.
Ja, also das ist nicht übertrieben zu sagen, und da gab es aber dann Massendemonstrationen, und der Ausnahmezustand wurde nach wenigen Minuten vom Parlament wieder aufgehoben, und dann ging es darum, schafft man die Zweidrittelmehrheit mit einigen Abweichlern aus der Regierungspartei zur Amtsenthebung, und das ging auch im zweiten Wahlgang ging es ja auch dann durch, und der wurde dann, also das Impeachment ist in Südkorea so geregelt, dass das Parlament ihn zwar mit Zweidrittelmehrheit suspendieren kann, aber das eigentliche Impeachment findet dann im Verfassungsgericht statt, und das war im April, und dann nach 30 Tagen die Neuwahl, und das ging natürlich dann auch durch, und jetzt ist wieder einigermaßen ruhig, aber das war wirklich so ein...
Sag mal, haben wir sowas eigentlich auch? Also können wir den Bundespräsident loswerden? Geht das?
Ja, ziemlich ähnliche Weise, also man kann ihn mit Zweidrittelmehrheit vom Bundestag oder Bundesrat vor dem Bundesverfassungsgericht anklagen, und die können ihn dann des Amtes
für Verlust. Sowas will keiner, aber...
Nee, aber das war, also Christian Wulff 2012 wurde, da ging es nicht so weit, wir erinnern uns, da ging es um ungefähr 750 Euro an Geschenken, die er angeblich erhalten hatte und der hat jetzt dann auf einen Prozess ankommen lassen und da sind von den 750 Euro noch genau 0 Euro übrig geblieben, also das ist in sich zusammengefallen, aber es gab am Tag vor seinem Rücktritt hat der Generalbundesanwalt die Aufhebung der Immunität beantragt, um Ermittlungen gegen ihn einzuleiten. Das war für ihn dann der Grund, zurückzutreten. Also er wollte sich diese Prozedur, egal wie weit sie gegangen wäre, nicht geben. Und das ist sein Rückblick auch extrem tragisch.
Genau.
So, was hast du bei Y?
Yes Weekend. Sagt dir das noch was?
Nee.
Yes Weekend war der Wahlspruch der Horst-Schlemmer-Partei im Jahr 2009, als Habe Kerkeling den Film Ich kandidiere drehte. Und da gab es, also es war so eine Pseudo-Mockumentary, also Pseudo-Dokumentation, das war teilweise echt, teilweise auch nicht, teilweise war es fiktiv. Und Horst Schlemmer hat im Jahr, also es kommt erst im Jahr 2026, aber im Jahr 2025 ist der erste Trailer für diesen neuen Horst Schlemmer-Film rausgekommen. Und den habe ich geguckt und es ist für mich stellvertretend, ich persönlich liebe Habe Kerkeling über alles. Habe Kerkeling hat auch den besten deutschen Film der letzten 40 Jahre gedreht, nämlich Kein Pardon aus dem Jahr 1992, ein sensationell großartiger Film. Dieser ganze Film besteht nur aus Memes. Also jedes einzelne Zitat in diesem Film ist ein Zitat, also das ist egal. So, und dieser Film, aber der heißt jetzt Horst Schlemmer sucht das Glück. Allein schon dieser Trailer, guckt ihn euch an und für mich wie Shoot is Money, also das Kanu des Manitou, die ganze Affäre um Thomas Gottschalk. Es ist einfach so ein typischer alter Mann, weiß nicht, wann Schluss ist. Was soll das? Habe Kerkeling hat sie doch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Warum macht er das jetzt? Was soll das? Warum müssen alte Männer ständig an ihrem eigenen, bei Bully geht's noch, weil Kanu des Manitou.
Was soll man denn machen? Also du weißt ja, als Künstler, man muss schon auch das machen, was man sein Leben lang gemacht hat, nämlich zum Beispiel einen Film drehen oder was auch immer. Also das finde ich jetzt nicht, das Alter eines Filmemachers ist nicht ausschlaggebend.
Nein, aber also, der hatte sich doch schon zurückgezogen.
Ach so. Na du, solange
Stefan Raab.
Ja, der ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Das schlechteste aller Beispiele ist Thomas Gottschalk, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, Habe Kerkeling meinetwegen, solange er keine Religionspropaganda macht, wie mit seinem bisher bekanntesten Buch, nämlich Ich bin dann mal weg, also Jakobsweg, und das war ja hinterher auch ein Hype, das sind alle Deutschen, ach cool, weißt du, die haben, das ist einfach nur Propaganda für diese scheiß Religion, dass man da, also man kann wandern
überall. Der du auch mal angehört hast. Weißt du,
wander doch mal einfach in Thüringen irgendwo um die Ecke, das ist einfach wunderschön.
Ich wandere ja so gerne.
Genau, das muss man dann noch dazu sehen. Und das ist auch schön oder vielleicht sogar noch schöner, weil man da nicht die tausend anderen Idioten trifft, die auch so pseudo-religiös oder religiös sind. Das ist richtig übel und das verzeihe ich dem Habe Kerkeling auch nicht, wenngleich ich Kein Pardon natürlich auch sehr gut finde.
Genau. Gut, dann kommen wir zum letzten Buchstaben, bevor wir zu unseren letzten beiden Prognosefragen und den letzten beiden neuen Prognosefragen.
Oh nein, Abschiedsschmerz jetzt in Bezug auf diesen Jahresrückblick.
Ich fange gleich an zu heulen.
Z heißt bei mir Zuckerl-Koalition. Was ist das?
Das ist diese Koalition in Österreich, ne?
Mhm.
Warte, was haben die jetzt? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Sebastian Kurz ist auf jeden Fall nicht mehr Bundeskanzler, das weiß ich.
Das ist schon länger, ja. Und es war so, also die Wahl im September 24 führte dann im März 25, also sozusagen fast so lang wie damals Angela Merkel für ihre vierte Regierung brauchte, führte dann zu einer, also mit dem Umweg über Verhandlungen doch mit der FPÖ, das ist dann doch geplatzt, aber jetzt regiert eine Partei aus der ÖVP, die Farbe Türkis hat seit kurz, also nicht mehr schwarz, Türkis. Dann die SPÖ, das sind die Roten, und die Neos, die sind pink. Und weil das eben also so.
In Deutschland wäre es die berühmte Deutschland-Koalition, ja, aber in Österreich halt nicht.
Und da, weil es eben so aussieht wie auf dem Jahrmarkt, irgendwie so Lutsch-Süßigkeiten, ganz bunt, ganz grell, nennt man es Zuckerl-Koalition.
Genau. Ja, dazu muss man jetzt nicht viel sagen. Ja. Die haben ja jetzt bis jetzt auch noch nicht viel Terror gemacht. Wie heißt der österreichische Bundeskanzler jetzt?
Der heißt Christian Stocker und wir machen ja manchmal so eine lose Serie über lustig aussehende Staats- und Regierungschefs.
Ja, den habe ich noch gar nicht. Den gucke ich mir gleich mal an.
Wenn man in einem österreichischen Tatort, in einem Wiener Tatort den Bundeskanzler casten müsste, dann würde man sogar Christian Stocker selber nehmen. Der sieht aus wie man, ja.
Mein Gott. Der sieht aus wie eine Mischung aus Khrushchev und Fantomas, aber okay. Gut. Egal. So, ich habe, oder hast du noch was dazu sagen? Gut, ich habe bei Z tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen, Kloß im Hals-Thema, aber es ist Zeltgericht, wenn du verstehst, was ich damit meine.
Verstehe ich auch wieder nicht.
Okay, man könnte jetzt sagen, es geht schon wieder um Magdeburg, aber es geht natürlich nie um Magdeburg. Es ist in Magdeburg. Und zwar, es geht um den, es hat sich ja vor kurzem dieser Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt gejährt und der Attentäter wurde ja Gott sei Dank gefasst und sie haben extra wie damals in Stuttgart, aber da haben sie halt ein Gebäude hingebaut in den Stammheim, ein Riesengerichtsgebäude haben die da hingebaut und hier in Magdeburg hat man einfach ein großes Festzelt aufgestellt, damit dieser Gerichtsprozess übertragen werden kann. Und es geht mir gar nicht um diesen Gerichtsprozess und
übertragen wird er nicht. Das ist ja verboten.
Nein, also da
ausgerichtet.
Weil er eben nicht übertragen werden kann, darum. Also, wollte ich aber sagen, haben die einen Riesen hinterm was ist das, Kultusministerium, also Bildungsministerium, auf den Wiesen, auf der anderen Seite der Elbe, da bei den Slawen. Und da haben die ein riesengroßes Festzelt mit einigen, mehreren, also 2-3 Quadratkilometer ist das Ding, glaube ich, groß. Es ist riesig. Riesig, wenn man daran vorbeifährt. Und einige haben sich wirklich darüber aufgeregt, dass die da so viel Geld für dieses Arschloch ausgeben. Wir wissen doch, dass er schuldig ist, der soll in den Knast und weg und abgeschoben und was weiß ich. Und das ist für mich halt wieder dieser Ausdruck eines Rechtsstaates. Der Rechtsstaat hat das Ding dahingestellt. Der Rechtsstaat musste das Ding dahinstellen, damit von den 450 Nebenklägern oder wie viel es sind, also sind auf jeden Fall eine Menge, damit die alle im Gerichtssaal Platz haben, damit alle Medien Vertreter, die diesen Prozess natürlich alle mit Argusaugen verfolgen, damit alle Anklage, Nebenkläger, damit das alles, brauchten wir so ein großes Gebäude. Gut, wir hätten die GTEC-Arena mieten können, aber das wäre teurer geworden, als dieses Ding dahinzustellen, was danach wieder abgerissen wird. Das ist übrigens eine Firma, die sich genau auf sowas spezialisiert hat.
Auf Gerichtsprozesse.
Ja, also nicht nur auf Gerichtsprozesse, aber dieses riesen Zeltbauten irgendwo hinstellt, wenn genau sowas ist. Solche Großveranstaltungen, das ist eine Spezialfirma, weil das Ding ist natürlich auch mehrfach gesichert, das ist mit Videoübertragung, die haben irgendwie 6 Glasfaserleitungen da hingelegt, damit das Internet...
Also die haben jetzt besseres Internet als der Rest des Bundeslandes.
Als der Rest von Deutschland?
Ja, so.
Ja, und das für mich, also gar nicht wegen dieses Attentäters, sondern wirklich einfach wegen dieses grandiosen Missverständnisses eines deutschen Rechtsstaates. Denn um diesen Mann rechtsrechtlich zu verurteilen, muss genau dieser Aufwand betrieben werden.
Ja, es ist halt... diese spezielle Charakteristik dieser Tat eben mit den vielen Verletzten und Angehörigen, und so dass wirklich, und da, jeder hat ja das Recht, auch Nebenkläger zu sein.
Genau.
Man muss da vielleicht nicht jeden Tag hinlatschen, würde ich vielleicht auch nicht machen.
Aber man muss zumindest die Möglichkeit haben,
man kann sich vertreten lassen, ja, oder es gibt ja Anwälte, die auch mehrere gleichzeitig vertreten. Aber ja, die müssen alle das Recht haben, reinzukommen. Dazu braucht man auch eine Öffentlichkeit und die kann man aber beschränken. Das war ja beim NSU-Prozess 2013 auch die große Frage in München. Ja, da wurde dann hieß es, es können halt nicht mehr Zuschauer reinkommen und es geht nicht mal, dass man eben per Videowand dann ins Nebenzimmer irgendwas überträgt, das ist auch verboten. Und dann wurden die Pressevertreter ja ausgelost. Dann hatten irgendwelche, was weiß ich, die 11 Freunde hatten dann einen Sitz, aber die Süddeutsche Zeitung nicht. Jetzt grob gesprochen.
Genau, so war es. Und das war ja stimmt, das war ja damals auch so ein riesen
Satire-Ding. Das war absurd, jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass man nicht sagt, ja, was haben wir denn für führende Pressevertreter. Aber andererseits, losen ist immer das Gerechteste, wenn man nicht für alle was hat. Trotzdem muss man halt sagen, dieser Typ kostet uns als Allgemeinheit ja auch nach dieser Tat noch eine große Summe. Das ist ärgerlich und ja, trotzdem nicht anders zu machen. Er hatte ja selber damit auch gerechnet, dass er erschossen wird. Das ist ja auch irgendwie der wahrscheinlichere Ausgang so einer Tat, aber dann bräuchte man das nicht. Aber ist halt so, wie es ist.
Genau.
So, das war unser Alphabet und jetzt kommen wir natürlich nochmal ganz final zu den Fragen, die wir uns am Anfang des Jahres gestellt haben. Und da haben wir Frage 9 gehabt. Welche Partei hat den größten Skandal im Jahr 2025? Und
das ist überraschenderweise die AfD, ne?
Ja, und die haben wir beide nicht genannt. Ich glaube, die haben wir sogar außer Konkurrenz, haben wir gesagt, nein, also das, was die machen, ist ja sozusagen per Definition.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch keine Skandale. Ja. Das ist ja so wie ein Skandal über Donald Trump, ist ja auch kein Skandal. So.
Also du hast damals gesagt, die FDP, und das stimmte nicht. Weil da, von der
ich
hat
finde,
man
dass Christian Lindner stellvertretender Gebrauchtwagen, naja gut, komm.
Nee, und ich habe gesagt, das BSW.
Da könnte man, ist das ein Skandal?
Da gab es diesen Zoff in Brandenburg, dass die zwar regierungstragend sind, aber ihre eigenen Leute,
naja, gab es einen größeren Skandal?
Naja, ich würde zum Beispiel also in der Linkspartei das Thema Antisemitismus noch nennen, dass da wirklich auch viele namhafte, gemäßigte Mitglieder der Linkspartei oder führende Leute auch die Partei verlassen, meistens in Richtung der SPD. In Sachsen ist jetzt auch einer zum Staatssekretär ernannt worden für die SPD, der vorher bei der Linkspartei war. Also das ist jetzt sozusagen die Folge, dass, da haben wir auch schon beim früheren Buchstaben drüber gesprochen, dass diese Neumitglieder halt die Mehrheiten so verändern, dass die alten, vernünftigen, deren wegen es die Linkspartei überhaupt noch gibt, ja, weil die teilweise auch einfach ganz ordentlich in manchen Bundesländern regiert haben, dass die jetzt in dem Zustand ist und die werden rausgeekelt. Andererseits, der größte Skandal, würde ich sogar sagen, also da haben wir auch drüber gesprochen, der Gelbhaar-Skandal, also bei den Grünen,
also,
weil das eben mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar ist. Ja.
Wie man es auch immer nimmt, wir haben beide keinen Punkt.
Kein Punkt, das ist richtig. Gut. So, und 10. Frage war, ist Volodymyr Zelensky am Ende des Jahres noch im Amt? Du hast Nein gesagt, ich habe Ja gesagt und solange es keine Neuwahl gibt oder anderes, ist er das auch noch.
Naja, Moment, jetzt müssen wir wirklich ganz kurz transparent sein. Es ist der 18.12., wo wir diese Folge aufnehmen. Es sind noch 12 Tage, aber ihr gehen mal davon aus, dass du recht hast, also würde ich dir den Punkt zugestehen.
Okay. Damit haben wir beide 4,5 Punkte in diesem Jahr. Das
unentschieden?
Heißt, unentschieden. Und im
hatten
letzten,
wir noch nie, oder?
Doch, im letzten Jahr waren wir auch unentschieden.
Ah ja.
Und du hast aber noch von 2023 noch einen Punkt Vorsprung vor mir. Also du bist nach wie vor...
Moment. Ich habe dir ja bei der allerersten Geschichte wegen der Unsympathie von Julia Klöckner den Jens Spahn Viertelpunkt gegeben. Das heißt,
den halben hast du mir gegeben.
Oder von mir aus den halben oder irgendwas. Also weil du sagst, du hast den Unsympathischeren erwischt. Würde ich dir dann tatsächlich...
das ist schon mit eingerechnet.
Ah, den hast du schon mit eingerechnet, ja. Schade.
Gut. Also es ist, wir sind einfach gleich gut. Das ist doch auch eine schöne.
Gut, dann würde ich jetzt mal meine Prognosefrage als erstes stellen. Und zwar, wir haben ja 5 Landtagswahlen nächstes Jahr. Wird irgendeine Regierungsbildung scheitern? Und ich meine Folgendes, das muss ein bisschen detailliert präzisieren, weil chaotisch wird es auf jeden Fall. Wird es zu einer Koalitionsverhandlung kommen? Also nicht mal Sondierung. Wird es zu Koalitionsverhandlungen kommen, die am Ende, Neuwahlen halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass es in irgendeinem Bundesland zu Neuwahlen kommt. Das glaube ich nicht. Auf keinen Fall im Jahr 2026.
Nee, das nicht.
Ja, aber wird es dazu führen, dass Koalitionsverhandlungen, also das heißt, da sind ja Sondierungen schon durch und man ist sich einig und Koalitionsverhandlungen sind ja eigentlich nur noch diese detaillierte Ausarbeitung. Mhm. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es dann in Sachsen-Anhalt zwischen AfD und BSW Koalitionsverhandlungen gibt, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dann die Proteste im Rest vom Sachsen-Anhalt so stark werden, dass beide Parteien sagen, okay, dann nicht. Oder zumindest das BSW dann wieder abspringt oder was weiß ich. Also sowas meine ich. Also wird es zu konkreten Koalitionsverhandlungen kommen, die dann aus irgendeinem Grund scheitern. Und es kommt dann zu einer anderen Koalition oder man strebt dann doch Neuwahlen ein oder ich weiß es nicht. Also wird irgendeiner in dieser 5 Landtagswahlen nach deutschem gefühlten Gesetz ist es ja so, dann gibt es Koalitionswahlen, dann gibt es eine Regierung und dann ist erstmal in den nächsten 5 Jahren Ruhe im Puff. Aber okay. Wird eine Regierungsbildung scheitern? Das meine ich damit.
Ja, also dadurch, dass es 5 Landtagswahlen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es mindestens in einem Land so passiert, dass man eben mal in die falsche Richtung fährt und das dann abbrechen muss. Andererseits können wir, wie du sagst, es auch nicht wissen, ob das, also wir müssen jetzt auch sozusagen die Frist setzen bis zu der Aufnahme unseres Jahresrückblicks, weil manchmal zieht sich sowas ja noch länger. Siehe Österreich, haben wir schon drüber gesprochen.
Genau.
Das können wir dann nicht beantworten.
Also ich würde sagen, tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, die AfD wird an keiner Regierung und so weiter beteiligt werden, aber ich könnte mir sowas vorstellen, würde ich sagen, bei einem, also entweder in MacPom oder bei uns, wird genau das passieren.
Also wir sagen beide ja.
Wir sagen beide ja.
Okay, das macht ja nichts.
Dann den Punkt ich überlege jetzt gerade, nee, ist ja egal, wir sagen einfach ja und dann werden wir es sehen. Also es läuft wieder auf den Unentschieden raus, habe ich das Gefühl, nächstes Jahr.
Ja, wäre doch gut.
Genau.
Dann meine letzte Frage für das Jahr 2026. In welche Weltgegend, es muss nicht ein konkretes Land sein, geht der Friedensnobelpreis?
Im nächsten Jahr?
Ja.
Nordamerika.
Aber eben nicht an Donald Trump.
Könnte auch Justin Trudeau sein.
Ja. Ja,
warum auch immer.
Warum auch immer, genau. Also ja. Da würde ich dann dagegen halten und also man weiß es ja wirklich nicht, aber das Nobelkomitee wird sich ja immer in ganz verschiedenen Weltgegenden austoben, teilweise in Gegenden, wo man, die man in dem Jahr gar nicht ganz groß auf dem Schirm hat, wo aber Leute Friedensarbeit leisten, die...
Stimmt, Südamerika hat ja wahrscheinlich auch keinen auf dem Schirm dieses Jahr.
Ja, und deswegen würde ich eher vermuten, also Sudan ist ein heißer Kandidat, die zivilgesellschaftlichen Akteure oder Syrien, weil sozusagen je nachdem wie der Wiederaufbau des Landes jetzt weitergeht.
Wäre ja lange kein gekriegt.
Ich würde einfach grob sagen Arabien, also das stimmt okay. Ja beides. Ja.
Genau, gut. Gut, dann ist das Jahr 2025 Geschichte und zwar nicht nur in eurem Kalender, sondern auch hier in unserem Jahresrückblick. Wir hören uns am 8.
Januar, am Donnerstag,
hören wir uns wieder.
Ja.
Genau, und zwar, da sind wir dann quasi wieder live, also wir haben immer so 2-3 Stunden Verzögerung, aber live wieder vor Ort. Das hier ist jetzt quasi noch aus dem alten Jahr aufgenommen, aber jetzt so getan, als ob, ihr versteht das ganze Prinzip. Tilman, ich wünsche dir ein schönes, erfolgreiches Jahr 2026, ja? Euch auch da draußen.
Und schreibt uns doch bitte.
Ja, stimmt, jetzt kann man das ja wieder sagen. Schreibt uns bitte, wenn ihr kommentieren, Fragen habt, sonst irgendwas, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de. Kommentiert unter dieser Folge hier auf luke.hengstmanns.de oder, ich weiß nicht, schickt uns eine Brieftaube irgendwo nach Magdeburg oder Berlin, die wird dann schon ankommen. Ja? Ansonsten, bis dann, Tilman. Tschüss.